Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge, Folge 0 des Road to D&D Podcasts. Mein Name ist Lars Ofterdinger und ich freue mich, dass ich mich heute mit Christian unterhalten werde. Christian ist nicht nur ein langjähriger Freund, sondern tatsächlich seit Anfang meiner D&D-Karriere sozusagen dabei und spielt mit mir in diversen Abenteuern. Und wir unterhalten uns heute darüber, was uns zu D&D gebracht hat, was uns an diesem Spiel so fasziniert und was dieser Podcast hier auch eigentlich für einen Sinn und Zweck erfüllen soll und wo wir mit euch, mit diesem Podcast zusammen hin möchten. Und damit dann auch direkt in die erste Folge. Viel Spaß! Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall live, Folge 0 des Road to D&D Podcast. Christian.
Das.
Bevor wir irgendwie zum Thema kommen, ich habe Christian gerade überredet, Alkohol zu trinken zu unserem ersten D&D-Podcast.
Hat mich quasi gezwungen.
Dementsprechend natürlich auch die Frage, was hast du im Glas, Christian?
Ich habe einen Lagavulin im Glas. Guter schottischer Whisky.
Okay, ich habe einen, wie heißt der Whisky mit dem komplizierten Namen nochmal?
Es gibt sehr viele komplizierte Whisky-Namen in Schottland.
Ah, nee, der ganz Verrückte. Mir fällt ja gleich bestimmt wieder ein. Ja, aber es soll auch gar nicht um Whisky gehen, also zumindest nicht vornehmlich. Es wird wahrscheinlich immer wieder um Whisky gehen, aber es soll eigentlich um D&D gehen. Und eigentlich soll es auch um D&D für Anfänger gehen. Das ist so ein bisschen der Sinn und Zweck der ganzen Übung. Und da kommen wir auch schon direkt zur Existenzberechtigung dieses Podcasts. Das ist nämlich tatsächlich der Plan des Ganzen, dass wir hier, Christian, berichtige mich, wenn du das für dich anders siehst, und ich hoffe, ich trete dir nicht zu nahe, aber ich halte uns immer noch für Anfänger in diesem Bereich. Deswegen hat dieser Podcast auch überhaupt keinen Anspruch an Wahrheit, ehrlicherweise. Also wir reden eigentlich über D&D.
Wir lassen uns gerne berichtigen, sagen wir mal so.
Ja, genau. Also wir berichten aus unserer eigenen Erfahrung mit und über D&D nach bestem Wissen und Gewissen und sind uns vollkommen im Klaren darüber, dass ungefähr die Hälfte Quatsch ist.
Aber, beziehungsweise wir uns auch erst die Daseinsberechtigung bei manchen Leuten erarbeiten müssen vielleicht.
Ja, das mag sein. Aber wenn man diese Folge jetzt hier hört, Folge 0 in Anlehnung an der Session 0, die man im D&D dann ab und zu mal macht, die ich tatsächlich nie gemacht habe. Und da kommen wir später mal zu.
Ist auch überbewertet.
Ja, das stimmt auch, also. Ja. Ist das hier quasi, können wir hier mal ein bisschen definieren, was das überhaupt alles soll? Und wie gesagt, Sinn und Zweck des Ganzen ist tatsächlich, Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen vor dem Thema. Denn da werden wir auch nochmal zukommen, man kann unfassbar viele Bücher und Tabellen und Deep Dives in irgendwelche krassen Foren und Reddit-Sub-Threads und keine Ahnung was machen und wird immer mehr D&D-Details geben. Und das ist am Anfang unfassbar erschlagend. Aber wenn man einfach Bock auf dieses Thema hat, weil man von was auch immer für einem Grund von D&D gehört hat und sich damit befassen möchte, wir wollen so ein bisschen die Angst nehmen einfach.
Genau. Ich habe tatsächlich witzigerweise gestern noch Rick and Morty D&D Comics gelesen.
Oh, das habe ich auch hier stehen.
Wo Morty gar keinen Plan von D&D hat und Rick ihm dann das D&D-Spielen beibringt. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen auf der Morty-Seite gerade seid, dann versuchen wir so ein bisschen den Rick-Part einzunehmen.
Scheiße, ich habe mir das bestimmt vor 2 Monaten gekauft. Und dann habe ich aber festgestellt, das war so ein klassischer eBay-Kleinanzeigenkauf, habe ich festgestellt, dass ich an mir anscheinend das zweite gekauft habe. Es gibt anscheinend 2 oder noch mehr, keine Ahnung.
Okay. Und ich habe tatsächlich auch nur 2, also.
Okay, und dann, weil ich habe das, besitze das erste nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss vielleicht erstmal das erste lesen und deswegen habe ich noch gar nicht reingeguckt. Aber das ist bestimmt ziemlich witzig. Aber was ich auch geguckt habe, ist Community, die Serie. Und da gibt es auch eine D&D-Folge oder mehrere sogar, die auch sehr, sehr großartig sind. Kann ich auch sehr empfehlen. Und ich glaube, generell popkulturelle D&D-Aufhänger gibt es gerade irgendwie zuhauf mit diversen Serien. Nicht zuletzt, wie heißen sie? Stranger Things unter
Stranger
anderem.
Stranger Things ist absolut momentan, glaube ich, das Ding, wo am meisten über D&D geredet wird. Beziehungsweise die Monster entstehen ja auch aus dem D&D-Monster-Handbuch.
Genau.
Und natürlich auch Big Bang Theory, mehrmals erwähnt.
Ich glaube also, popkulturelle Referenzen gibt es aktuell zuhauf. Und ich will, wie wir zu D&D gekommen sind, können wir auch gleich nochmal thematisieren.
Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich auch zu dem ganzen Thema international einen ganz coolen Aufschwung gegeben hat.
Definitiv.
Und ja, ich würde mich super freuen, natürlich auch als begeisterter Spieler, wenn das so ein bisschen dafür sorgt, dass diese ganze Community so ein bisschen anwächst. Aber um bei dem Thema direkt zu bleiben, D&D, wie sind wir dazu gekommen? Ich glaube, du machst das tatsächlich schon ein bisschen länger oder hast das auch bevor wir das zusammen gespielt haben, noch irgendwie halbwegs aktiv vorher gespielt, oder?
Genau, also ich habe es damals tatsächlich relativ, was heißt relativ jung, aber so mit 12, 13 irgendwann mal in der Schule angefangen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wer mich dazu gebracht hat, aber ich weiß noch, dass wir auf jeden Fall eine ziemlich unerfahrene Gruppe damals waren und einen Spieler hatten, der das dann schon ein bisschen länger gespielt hat, der dann die Spielleiterrolle übernommen hat. Und ich weiß, dass wir ziemlich begeistert davon waren, aber irgendwann hat sich's dann doch verlaufen. Und ich glaube, so ab 16 hat man es dann irgendwie nicht mehr gespielt, weil man dann andere Dinge im Kopf hatte. Ja, und dann habe ich tatsächlich erst wieder vor 3 Jahren, glaube ich, angefangen. Vor 3 Jahren. Als ich weiß gar nicht, wann haben wir gestartet?
Ich glaube, so vor einem Jahr oder so.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ich habe es dann damals tatsächlich ganz klassisch in so einem Spieleshop nochmal angefangen.
Ach geil, und wirklich in so einem richtig geilen, nerdy Games-Shop-Store, bla.
Genau, diese Shops, wo du erstmal komisch angeguckt wirst in 90% der Fälle, wenn du nicht öfters da reinschneist.
Genau, und wo es immer so einen Raum gibt, weiter hinten, wo, wenn man reinkommt, immer so ein bisschen rumgebrüllt wird.
Genau.
Und wenn man dann so da reinguckt, ist das so ein bisschen wie Godfather in ganz anders. So, dass dann irgendwer so ein bisschen zur Tür kommt und dich unverwandt anstarrt und die Tür vor deinen Augen schließt.
Genauso war es auch. Genau.
Geil.
So war es auch. Ja. Ja, und ich habe das da tatsächlich dann einfach nur.
Ey, aber wie kommt man, das musst du jetzt leider ein bisschen ausführen, wie kommt man in so eine Community? Das habe ich mich schon immer gefragt.
Das war tatsächlich so, dass ich eigentlich ein Brettspiel gesucht habe und habe es nirgendwo mehr gefunden, weder bei Amazon noch sonst irgendwo und dachte dann so, okay, das wäre vielleicht noch ein Ort, wo ich es finden könnte und habe dann gesehen, okay, hier steht ja auch wieder ganz viel D&D-Stuff rum und bin dann so ein bisschen so in alten Erinnerungen geschwelgt und habe mir die Sachen natürlich nochmal genauer angeguckt, vor allem, ich glaube, die Edition, die ich damals gespielt habe, war dann 3.5, ich bin mir nicht sicher, ob 3 oder 3.5, ich glaube, es war 3.5 und habe dann mir erstmal die 4. Edition angeguckt, wovon ich dann direkt gesagt bekommen habe von dem Shopbesitzer, okay, das legst du mal ganz schnell wieder weg, weil anscheinend über die 4. Edition spricht man anscheinend nicht. Das ist wohl so ein.
Das ist vielleicht auch sowieso noch, sorry, wenn ich da kurz reingrätsche, aber eine ganz wichtige Information so für die Leute, die tatsächlich null Plan von irgendwie oder über D&D haben. Also Dungeons & Dragons ist ein Spiel, das in ganz vielen Editionen erschienen ist. Also die ersten Versionen, das ist ja auch so ein bisschen der Gag, wenn man zum Beispiel D&D aus Stranger Things kennt, ist aus den 70ern, glaube ich, oder 70ern oder 80ern.
Genau, ich glaube 70er tatsächlich.
Also derbe alt mittlerweile und in der ersten Edition erschienen. Und deswegen ist dieses ganze Thema auch in Amerika schon super groß und da gibt es letztendlich 2 Generationen, die schon mit D&D Berührungspunkte hatten und Väter, die das ihren Kindern beigebracht haben. In Europa ist das, glaube ich, wenn dann in UK irgendwie mal Thema gewesen. Und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt und aus D&D 1.0 quasi kamen dann immer weitere Versionen.
Ich glaube, zwischenzeitlich hieß es auch mal AD&D, also
ja, Advanced Dungeons and Dragons. Ja, das hieß ich, also wie das alles gelaufen ist und wie sich das auseinanderentwickelt hat, habe ich irgendwie noch nie so ganz gecheckt. Aber ist ja auch insofern egal, als dass wir mittlerweile bei D&D, also bei der 5. Edition gelandet sind. Und wenn wir uns hier über D&D unterhalten, reden wir auch einfach zu 99,9% über D&D 5. Ich persönlich kenne auch schlicht und einfach keine andere. Du hast dich anscheinend zumindest mal mit 3.5, so einer Zwischenversion zwischen 3 und 4, wie der Name schon vermutet.
Genau, ich glaube aber auch tatsächlich, dass die 5. Edition deutlich nutzerfreundlicher ist als die davor. Also ich glaube, wenn man gerade jetzt anfängt, das Spiel irgendwie neu zu spielen, ist es deutlich einfacher, mit der 5. Edition zu starten. Also es gibt auch noch Leute, die 3. Edition oder die 1. Edition spielen. Die 4. Ich wahrscheinlich jetzt, nicht, wie eben schon gesagt. Aber
wahrscheinlich dann eben diese Spieleladen-Hinterzimmer-Erfahrung, die du wahrscheinlich da hattest.
Genau, genau. So ungefähr. Nee, aber da wurde dann tatsächlich die 5. Edition gespielt. Und um zum Thema zurückzukommen, der Shopbesitzer meinte dann einfach, ja, wenn du mal Lust hast, hier wird jeden zweiten Dienstag, spielt hier eine Gruppe, die suchen noch Leute. Und so bin ich dann wieder so ein bisschen da reingerutscht.
Mega, und dann bist du einfach da hingegangen und hast dann, ohne da jemanden zu kennen, hast dich an den Tisch gesetzt und gesagt, hi, ich bin Christian, ich bin der Neue.
Ab so ungefähr, oder? Genau. Tatsächlich gab es da dann, er meinte dann, ja, dann, wenn du Bock drauf hast, dann trag dich doch mal hier in die Liste ein, weil da gab es dann tatsächlich diese, wie eben gesagt, diese ominöse Runde Null, wo dann erst nochmal alles abgeklärt wurde mit, sprich, welche Klasse spielst du, kennst du die Regeln und so weiter, kannte ich natürlich nicht, aber wenn du so ein bisschen da schon mal drin warst, kommst du auch schnell wieder rein. Klar, aber es gibt natürlich Unterschiede zur dritten Generation von Dungeons & Dragons. Deswegen musste man sich da schon so ein bisschen erstmal reinarbeiten, aber das sind ja auch Sachen, die man während dem Spielen dann einfach vom Spielleiter nochmal erklärt bekommt alles. Deswegen war das relativ entspannt damals.
Ja, vorausgesetzt, der Spielleiter kann das dann natürlich entsprechen, ne? Das ist natürlich dann auch immer so ein riesiger Faktor.
Genau, in dem Fall war es tatsächlich jemand, der schon 25 Jahre lang spielt. Jawohl. Deswegen, der war sehr, sehr erfahren. Das war gar kein Problem.
Okay. Das hilft natürlich.
Genau. Ja, das hilft absolut.
Da sind meine D&D-Erfahrungen nämlich dann sehr viel jünger. Ich habe dann, als wir dann nämlich vor einem Jahr gestartet haben mit unserer damaligen D&D-Gruppe, war das tatsächlich so ziemlich das erste Mal, dass ich wirklich damit Kontakt hatte. Ich hatte auch mal irgendwann in der Schulzeit ganz früher irgendwie über einen Freund das irgendwie mitbekommen. Dann habe ich das irgendwie so halb... Wir haben das auch gar nicht gecheckt, wenn ich mich da richtig erinnere. Also wirklich... Wir hatten irgendwie natürlich aus dem Videospielsektor, also so großartige Spiele irgendwie wie Baldur's Gate oder sowas damals gespielt, und dann wussten wir so grob, dass dieses D&D-Ding existiert. Also Dungeons & Dragons hat auch ganz viele Querverbindungen in die Videospielwelt, für die das nicht so auf dem Schirm haben, weil das Regelwerk da einfach dann verwendet wird. Und dann hatten wir darüber irgendwie so den Hook, dass wir dann das uns auch mal so reinziehen wollten. Und da saßen wir einfach dann zu zweit oder zu dritt in seiner Küche und haben dann irgendwie halb coole Abenteuer gespielt, die am Schluss eigentlich immer darin geendet sind, dass irgendwer alle getötet hat. Komplette Katastrophe. Aber aber nie wirklich mit befasst. Und dann hat ein gemeinsamer Freund von uns, Jan mit Namen, den hören wir hier hoffentlich auch nochmal irgendwann, uns tatsächlich dann bei einem anderen gemeinsamen Freund, Jannis, dann ja da quasi mit den Büchern einfach mal, oder uns die Bücher aufgezwungen, sagen wir so, indem er einfach dann mal zu einer Party diese Bücher mitbrachte. Und seitdem sind wir jetzt wie gesagt, ich könnte ziemlich genau ein Jahr sein, vielleicht sogar schon ein bisschen länger.
Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen länger mittlerweile.
Haben wir tatsächlich eine D&D-Gruppe dann gegründet und haben es tatsächlich geschafft, eine wöchentliche Sache daraus zu machen. Was super cool ist, weil auf der einen Seite ist D&D-Spielen super cool. Auf der anderen Seite ist es super cool, weil wir einfach eine Freundesgruppe sind mit 5 Leuten insgesamt, die in komplett Deutschland verteilt sind und dann über so Digital-Tools, worüber wir wahrscheinlich auch nochmal in den nächsten Folgen reden werden, es einfach geschafft haben, auf einer wöchentlichen Basis irgendwie jeden Montagabend zusammenzukommen und gemeinsam zu zocken. Und das macht einfach der Bock. Ja, das ist eine sehr coole Sache. Dann hat man, also normalerweise haben wir auch eigentlich damit angefangen, das offline zu machen, also uns tatsächlich dann irgendwo zu treffen und so ein Wochenende durchzuspielen, mehr oder weniger. Das ist jetzt tatsächlich durch Corona natürlich etwas ins Hintertreffen geraten, aber die digitale Alternative ist durchaus auch ganz cool.
Aber, und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass dieses wöchentliche Ding dann auch so ein bisschen das ganze Spielerlebnis ein bisschen erleichtert, weil wenn ich das jetzt so sehe, wie es damals war, man musste sich immer treffen, also damals gab es halt auch einfach noch nicht so Sachen wie jetzt so ein Roll20 und so weiter, womit man dann heutzutage viel leichter Karten darstellen kann und das Ganze einfach auf so eine virtuelle Ebene heben kann. Ja. Gab es damals halt einfach noch nicht. Deswegen, ich finde gerade mittlerweile ist es einfach nie leichter gewesen, überhaupt D&D zu spielen, weil du dich eben nicht mehr vor Ort treffen musst.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wobei das natürlich irgendwie schon eine andere Erfahrung ist. So. Aber das ich glaube, wir, um das mal von vorne so ein bisschen aufzurollen, oder für die Leute, die tatsächlich überhaupt keine Ahnung haben, was Dungeons & Dragons überhaupt ist, oder vielleicht hoffentlich mal in irgendeiner dieser Popkulturreferenzen, von der wir eben gesprochen haben, vielleicht mal irgendwie zumindest mal ein Bild davon gesehen hat, wie Leute um einen Tisch sitzen und auf Papierkarten starren oder ähnlich. Umreiß doch mal kurz, um was es bei D&D geht.
Ja, um was geht es bei D&D? D&D ist so ein sogenanntes Pen-and-Paper-Game. Sprich, du arbeitest eigentlich komplett nur mit deinem Charakterbogen, mit Würfeln und im besten Fall noch mit einem Stift, um Sachen abzustreichen oder aufzuschreiben. Und der Rest findet im Prinzip mit deinen Worten und deinen Gedanken statt, um es so runterzusprechen. Sprich, du hast komplette Gewalt darüber, was dein Charakter, den du spielst, machst. Du steuerst ihn so, wie du willst, und im Prinzip ist im Gegensatz zu einem Videospiel alles möglich.
Ja, das fasst ganz gut zusammen, weil ich glaube, die Diskussion hatte ich zum Beispiel auch schon super häufig mit Leuten und gerade natürlich irgendwie auch Dungeons & Dragons Anfängern, die dann irgendwie schon natürlich Rollenspielerfahrung aus so Videospielkontexten haben. Also jeder, der vielleicht mal sowas wie World of Warcraft oder ja, irgendein anderes der populären Videospiele mal gespielt hat oder überhaupt Videospielerfahrung hat, kennst du das typische System, man kriegt von jemandem eine Aufgabe, dann geht man zu einer anderen Person, die gibt einem den Hinweis, dann geht man zu noch einer anderen Person, kriegt man noch einen Hinweis und dann weiß man, wo man den Schatz zu suchen hat, den man halt sucht. So, das ist ja so ein bisschen eine typische Videospiel-Rollenspiel-Logik. Und bei D&D ist das halt so insofern ein bisschen anders, dass halt dieser Weg zum Ziel, also man spielt halt auch einen Charakter, halt in seiner Fantasie sozusagen. Dieser Charakter sucht halt natürlich auch diesen Schatz, aber interagiert mit seiner Welt genauso wie ein normaler Mensch in einer Welt interagiert. Also kann genauso mit Leuten reden, er kann genauso von anderen Leuten auch angelogen werden. Also das ist nicht immer so stringent wie in einem Videospiel, beziehungsweise so in so einem Korridor, sage ich mal, in dem man sich dann einfach bewegt. Und das macht auch so ein bisschen den Reiz aus, glaube ich. Aber eine wichtige Person in dem ganzen Thema, den hast du eben schon bei deiner Hinterzimmererfahrung angesprochen, ist der sogenannte Spielleiter.
Das klingt sehr falsch übrigens, Hinterzimmererfahrung.
Ja, ich glaube, ich werde die Metapher jetzt aber weiter durchziehen, einfach finde ich okay. Ziemlich gut. Genau, dann sag doch mal zwei Sätze über den Spielleiter und seine Rolle.
Genau, der Spielleiter, wie der Name schon sagt, leitet das Spiel. Sprich, im Endeffekt gibt der Spielleiter das Abenteuer vor und die Geschichte. Also es gibt natürlich vorgefertigte Geschichten, aber der Spielleiter könnte sich genauso gut seine eigene Story, sein eigenes Abenteuer ausdenken. Und im Endeffekt spielt der Spielleiter jegliche Personen, die nicht von den anderen Spielern gespielt werden. Sprich, das kann der Marktverkäufer sein, das kann aber auch der Auftraggeber von dem Auftrag, den du eben angesprochen hast, sein. Und das kann aber genauso gut das Monster sein, das dann auf die Abenteurergruppe trifft. Und gleichzeitig ist der Spielleiter natürlich auch dafür da, jegliche Regeln so ein bisschen besser zu kennen als die Spieler im besten Fall. Was natürlich nicht immer zutrifft, aber zumindest sollte er sich bemühen. Und dahingehend auch so ein bisschen das Grundgerüst, würde ich sagen, von der ganzen Sache sein sollte.
Ja, das bin ich vollkommen bei dir, vor allen Dingen bei der Sache, dass der Spielleiter eigentlich mal die Regeln so ein bisschen besser kennen sollte. Weil
was nicht immer der Fall ist, wie gerade schon gesagt.
Ja, ich verstehe den Hook auch, denn ich bin in einer unserer Gruppe Spielleiter. Weil der Punkt ist auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall diverse Diskussionen gibt und was man auch nicht wegreden kann, ist, dass Dungeons & Dragons ein Spiel ist, das nun mal einfach viele Regeln hat. Und als Spielleiter kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist es schon notwendig, sich mit diesem Regelsystem auseinanderzusetzen. Und gerade wenn man irgendwie Anfänger ist, ist das super müßig. Das will ich auch gar nicht wegdiskutieren. Aber zum einen ist es so ein bisschen Learning by Doing. Das geht schon klar. Und zum anderen kommt es auch ein bisschen auf die Gruppe an, in der man spielt. Also auch gerade wenn erfahrene Spieler dabei sind und man da jetzt irgendwie sich nicht an seinem Ehrgefühl angekratzt fühlt, wenn man da irgendwie von Spielern verbessert wird oder irgendwie Input kriegt, dann geht das schon alles klar. Das war nämlich dann auch so ein bisschen die Historie, wie unser Spielsystem am Anfang funktioniert hat. Der besagte Kumpel Jan hat uns nämlich dann damals in der ersten D&D-Runde zusammengebracht. und war dann auch als erfahrenster von uns, würde ich schon sagen, Spielleiter für diese Gruppe und hat das dann so ein bisschen angeleitet, hat uns dann auch so ein bisschen ermöglicht, als Spieler dieses System zu verstehen, und das ist dann auch ohne weiteres möglich. Also wenn man jemanden hat, der ein erfahrener Spielleiter ist, dann ist es für jeden Spieler eigentlich echt recht einfach, in so ein Spielsystem reinzukommen. Und dann hatte der allerdings aus zeitlichen Gründen schlicht und einfach nicht mehr ihre Ressourcen, um sich in einem geeigneten Maße auf die Abenteuer vorzubereiten. Wir wollten aber unbedingt weiter D&D spielen, und in Ermangelung von Alternativen habe ich mich dann als absolutes D&D-Greenhorn dazu...
Hast dich geopfert.
Um es mal so zu formulieren, habe ich mich schlicht und einfach geopfert. Und dann einfach ins kalte Wasser schmeißen lassen sozusagen. Und wobei ich aber auch sagen muss, dass zum einen es da ein super hilfreich war, dann Jan als Spieler zu haben, weil als Spieler braucht man wirklich wahnsinnig viel weniger Zeit, um sich für so ein Abenteuer vorzubereiten. Eigentlich gar keine, ehrlicherweise. Und dann ihn quasi auf der Spielerposition zu haben, der dann hier und da mal irgendwie mich unterstützen konnte. Und auf der anderen Seite auch eine Gruppe, die sehr verzeihend war, bis jetzt zumindest. Mittlerweile kennt ihr mich viel besser als ihr, deswegen ist mir das eigentlich alles egal, was ihr sagt.
Genau, also ich wollte gerade sagen, wie du schon angesprochen hast, es schadet halt nicht, wenn du noch jemanden dabei hast, der die Regeln genauso gut kann wie du, weil dann sind schon zwei am Tisch, die im besten Fall irgendjemanden verbessern können. Aber genauso gut, wenn jemand die Regeln gar nicht kann, das ist auch sehr viel Learning by Doing. Also wenn man nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, würde ich sagen, hat man das spätestens nach 3-4 Sessions, zumindest die Grundlagen, auf jeden Fall drin.
Ja, auf jeden Fall. Und die Sache ist ja auch vor allen Dingen, wie du schon sagst, Learning by Doing und dass man es einfach mal macht. Also die Herausforderung, also die Herausforderung beim D&D-Spiel meines Erachtens und beim Anfang sind auch weniger die Regeln. Die kann man nämlich auch während des Spiels auch gerne mal nachgucken, oder man kann dann gerne mal irgendwie, was weiß ich, noch so ein Cheat-Sheet neben sich liegen haben, wo dann so die wichtigsten Sachen draufstehen. Das, was so ein bisschen dann für viele die größere Überwindung ist, sage ich mal, ist das, was man im Allgemeinen so unter Roleplay versteht. Also tatsächlich, dass man sich in die Gedanken des Charakters reinversetzt und so ein bisschen überlegt, okay, wenn ich dieser Charakter wäre, wie würde dieser Charakter denn in dieser Situation reagieren? Und das fällt vielen, glaube ich, am Anfang extrem schwer, sich da so ein bisschen, dieses Reinversetzen und dieses Empathievermögen da für einen komplett ausgedachten Charakter irgendwie an den Tag zu legen.
Genau, also das macht es ja auch aus, zum Beispiel, wenn man jetzt nicht den schlausten Charakter spielt, dann wird der Charakter ja nicht derjenige sein, der das komplizierte Rätsel, was es zu lösen gibt, auf einmal von selbst löst. Man kann das Ganze natürlich noch auf die Spitze treiben und dann eine andere Stimme an den Tag legen, wenn man den Charakter spielt, was weiß ich, irgendwelche Perks mit, okay, er sagt, wenn er ja sagt, sagt er immer Ei, weil es ein Pirat ist oder sonstiges. Ja. Da gibt's tausende Möglichkeiten, aber auch da, ich finde gerade am Anfang, wenn man mit D&D startet, ist sowas überhaupt nicht notwendig, da jetzt irgendwie die Stimme zu verstellen oder sonstiges.
Auf gar keinen Fall. Lustigerweise gerade das Thema gehabt in einer anderen Gruppe, mit der ich jetzt vor kurzem angefangen habe, auch ich als Spielleiter, genau das Thema gehabt. Wir haben gestartet und dann meinte eine Dame, die dabei jetzt auch das erste Mal Kontakt oder Berührungspunkte mit D&D hat, und ich bin mir gar nicht sicher, ob sie vorher wusste, um was es dabei geht oder sie überhaupt irgendwie das Thema kannte, meinte dann so nach der zweiten Session, hier übrigens, also ich verkleide mich aber nicht irgendwann, oder? Also nein, man muss sich nicht verkleiden, wenn man D&D spielt. Das geht auch ohne. Und ich habe jetzt auch noch niemanden getroffen, der verkleidet D&D spielt.
Aber das ist so diese klassische Vorstellung von, okay, fünf Nerds sitzen an einem Tisch und sind verkleidet als Zauberer, als Krieger und Sonstiges und spielen zusammen D&D, ne?
Okay, von deinen besten Freunden, die in dem Hinterzimmer D&D gespielt haben, wie viele von denen waren verkleidet?
Alle.
Ernsthaft?
Nein, natürlich nicht.
Keine Ahnung. Was in diesen Hinterzimmern passiert ist, will ich, glaube ich, gar nicht wissen.
Du, das sind halt auch so wirklich Klischees, wo dieses Genre allgemein, dieses Pen-Paper-Spielen so ein bisschen mit zu kämpfen hat, weil es halt immer noch diese alte Vorstellung ist, okay, da sitzen wirklich, wie eben schon gesagt, die fünf Nerds, alle stinken. Dieser klassische RTL-Gamescom-Beitrag, wo alle Gamer als stinkende Menschen dargestellt wurden. Schwierig.
Stimmt, den gab es ja mal. Das war tatsächlich richtig schlimm. Aber stimme ich dir vollkommen zu. Und auch da muss man sagen, finde ich es super beeindruckend, diesen Blick über den See nach Amerika, wo dann D&D aus diesem Klischee mittlerweile vollkommen entwachsen ist. So. Also zum einen, also jetzt vielleicht nicht vollkommen, aber zu großen Teilen. Und wo man dann einfach jetzt gerade in der Generation, die wahnsinnig YouTube-affin ist, sowohl in der Produktion als auch in der Konsumtion, einfach da wirklich so ihre Helden gefunden hat im Mainstream. Also wir reden, also wer sich über das Thema irgendwie mal interessieren möchte und auch einfach Spaß daran hat, so ein bisschen auf YouTube mal was laufen zu lassen, oder der soll mal gerne irgendwie auf YouTube Critical Role eingeben. Das ist, glaube ich, immer noch die mit Abstand größte Show mit oder rund um D&D und wo dann tatsächlich Spieler und in dem Fall Schauspieler und Voice Actor D&D spielen, wirklich das auf einem großartigen Niveau machen. Also es ist wirklich wahnsinnig gut und wahnsinnig unterhaltsam auch im Zuschauen. Und wir reden halt von Millionen von Hits, die auf den Videos oder von Millionen von Views, die auf den Videos zusammenkommen. Mhm. Also da kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie in der Nische verweilt. Und
mittlerweile in Amerika nicht mehr. Nee.
Und da muss man natürlich auch sagen, dass ich würde mich super freuen, wenn auch irgendwie in anderen Teilen und in Europa und nicht zuletzt natürlich in Deutschland dieses Klischee da mal ein bisschen abgelegt wird und das ein bisschen im Mainstream ankommt, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Und gerade wenn man halt irgendwie so diese typischen Videospielklischees hat oder so Diskussionen, dass irgendwie Spiele die Leute vereinsamen lassen oder sowas, wenn ich mich an so wunderschöne Diskussionen von Anfang der 2000er erinnere.
Die kommen auch so gefühlt jedes Jahrtausend einmal wieder.
Ja, voll geil. Freue ich mir schon wieder drauf. Wenn die Sau mal wieder durchs Dorf getrieben wird, ist halt D&D genau die Gegendarstellung davon, weil es ist halt nun einfach ein Spiel, das darauf, also das zentrale Element ist die Gemeinschaft. Mhm. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen, also für mich total der Reiz daran, dass man halt so ein bisschen mit Leuten zusammenkommt und da einfach so ein bisschen dieses Gesellschaftliche ausspielt. Das ist schon eine coole Sache.
Ja, absolut. Und neben Critical Role ist ja auch in Amerika immer diese eine Gruppe, die, wer ist das alles? Ich glaube, der Gitarrist von Rage Against the Machine, Tom Morello, dann die Game of Thrones-Macher, die jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr dabei sein dürfen nach der letzten Staffel Game of Thrones. Die wurden wahrscheinlich aus der Gruppe gekickt, aber...
Das finde ich ziemlich witzig.
Das ist ja auch...
Joe Mangiello, oder ich kann seinen Nachnamen...
Mit Sofia Vergara zusammen ist, ne, der von Magic Mike... glaube ich. Und der ja auch einen unglaublich strangen Keller da hingebaut hat, wo die spielen. Das, ja. Auch auf YouTube ist ein Riesending. Also kann man sich auch gerne mal angucken. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, hier, wie heißt der, Vince Vaughn spielt da noch mit.
Gibt es nicht sogar Videos mit Vin Diesel?
Genau, mit Vin Diesel noch und auf jeden Fall eine sehr lustige Truppe, glaube ich.
Das Geile finde ich immer, dass die nicht einfach jetzt auf einen Zug aufgesprungen sind und irgendwie jetzt angefangen haben, D&D zu spielen, jetzt wo es irgendwie populär wird, sondern halt auch einfach so, ja, keine Ahnung, ich habe die letzten 30 Jahre in der ewig gleichen Gruppe gespielt, so. Und das mache ich schon immer, das ist schon immer mein Hobby, seit ich 15 bin. So, dann bin ich halt Filmstar geworden, aber parallel einmal die Woche habe ich mich immer mit den Jungs zum D&D-Spielen getroffen, so, wo man denkt so, mega geil. Ja, das ist schon sehr, sehr lustig. Was, glaube ich, auch eine maßgebliche Charakteristik von diesem Hobby ist, dass es halt so krass langwierig ist. Ne? Also ich spiele jetzt auch in einer anderen Gruppe noch mit einem Kumpel, der ist, ich weiß nicht mal, was er mir erzählt, aber ich glaube, seit 15 Jahren spielt er auch, oder seit 15, 20 Jahren spielt er halt recht unregelmäßig, aber stetig ein Abenteuer weiter mit den gleichen Freunden aus der Heimat und zieht das da durch. Das ist schon eine coole Sache.
Was ja auch so ein bisschen dann den Reiz daran ausmacht, dass man wirklich diese Regelmäßigkeit mit Freunden reinbringt, ohne dass man sich jetzt vielleicht, wie eben schon gesagt, nicht jede Woche treffen muss, aber man hat immer so einen Termin, wo man wieder zusammenkommt.
Ja, und da muss man halt einfach sagen, dass das natürlich offline, also online super cool, wenn man da einfach eine andere Möglichkeit der Regelmäßigkeit hat. Wie gesagt, zu Tools kommen wir da nochmal, denen man das cool machen kann oder wo wir auch ein bisschen mal über unser Setting reden können, das wir dafür benutzen. Aber gerade offline ist das natürlich dann nochmal eine andere Sache, wenn man dann sich wirklich in die Augen schaut und irgendwie zusammen dann das coole Abenteuer irgendwie erledigt und dann, keine Ahnung, den Big Bad Evil Guy am Schluss umhaut und alle rasten aus. Das ist halt dabei irgendwie noch, was weiß ich, eine Runde grillt und ein paar Bier aufmacht und ein paar Whiskys, dann ist das schon noch eine andere Atmosphäre. Das ist natürlich dann schon cool.
Genau. Wo du gerade davon sprichst, vielleicht können wir ja so ein bisschen mal gerade so einen Ausblick geben auf die kommenden Folgen bzw. Themen, die wir uns überlegt haben.
Ja, super gern. Wird keine Ahnung, inwiefern sich das noch verändern wird über die Zeit. Ist auch unser erster Podcast überhaupt und unsere erste Podcast-Erfahrung. Wir haben uns einen groben Plan gemacht, wie wir die Sache angehen möchten. Aber wir werden, glaube ich, während des Aufnehmens auch lernen, wie wir das aufarbeiten können. Aber so folgenden Plan haben wir so ein bisschen, um euch an unserem Lerneffekt an D&D teilzuhaben. Oder teilhaben zu lassen. So. Genau, in den nächsten Folgen würden wir gerne nämlich tatsächlich dann auch dieses ganze Thema rund um Tools und Setup aufgreifen. Zum einen, was für Tools da draußen existieren. Und mit Tools meine ich tatsächlich dann so digitale Tools. Es gibt diverse, also diese D&D-Community, natürlich maßgeblich gesteuert aus Amerika, ist super aktiv, wenn es darum geht, hilfreiche Tools zu entwickeln, Webseiten zu erstellen, Foren zu gründen und so weiter und so fort, wo man sich dem Thema gut nähern kann und wo man auch jegliche erdenkliche Hilfe bekommt. Aber nicht zuletzt natürlich auch die offline in Anführungszeichen Tools in Form von Büchern. Darum geht es nämlich tatsächlich dann relativ schnell und relativ viel, dass es zu ganz, ganz viel Kram Bücher gibt, wo die Regeln also in jeglicher Detailtiefe drinstehen. Und einfach mal, um Werbung für diese Bücher zu machen, weil ich muss echt sagen, ich schlage die echt viel zu selten auf. Aber wenn ich sie dann aufschlage, bin ich immer wieder komplett, also wirklich maßgeblich beeindruckt von den Illustrationen. Also diese Bücher sind unfassbar schön illustriert, aufgearbeitet, gesetzt. Also sie sehen einfach geil aus. Sind wir ehrlich, sehen einfach geil aus.
Ja,
Und es
absolut.
macht Spaß,
Haben
durchzublättern.
natürlich auch so ein bisschen, ja, das stimmt, haben natürlich auch so ein bisschen ihren Preis, muss man dazu sagen. Ich glaube, die englische Version ist immer noch ein bisschen günstiger als die deutsche. Ich glaube, die deutsche ist bei 50 Euro pro Buch, also kommt immer so ein bisschen aufs Buch drauf an,
Ja, ich glaube,
natürlich.
also die OVP
Aber
ist, glaube ich, für alles, also 50 und ja, teilweise hast du recht, ein bisschen günstiger. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn du die englischen Bücher original im Handel kaufen willst, sind die, glaube ich, auch immer noch bei 50 Euro. Aber die kriegst du mittlerweile halt auch gebraucht oder bei eBay oder was auch immer für, keine Ahnung, 40er, 30er oder was auch immer.
genau.
Aber wir reden halt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für nichts Gedrucktes in meiner Vergangenheit mit einem Lächeln im Gesicht gerne so viel Geld ausgegeben wie die 50 Euro, die ich dann für diese Bücher hingelegt habe. Weil wir reden halt tatsächlich über, ich weiß gar nicht, das Spielerhandbuch, also dass man tatsächlich als Spieler auch vielleicht perspektivisch sich dann irgendwann mal anschaffen würde, ist, glaube ich, irgendwo bei 250 Seiten oder sowas, die einfach alle super geil gemacht sind. Und es ist einfach großartig, wie gesagt, die Erfahrung, diese Bücher durchzublättern, ist beeindruckt mich jedes Mal. Das ist schon cool.
Ja, das stimmt. Wo du gerade vom Spielerhandbuch redest, vielleicht macht es auch Sinn, gerade wenn wir dann über Bücher und Tools reden, dass wir das so ein bisschen aufsplitten in Spielleiter und
Genau.
Spieler, was dann notwendig ist für den jeweiligen Part. Das macht, glaube ich, schon Sinn.
Also generell glaube ich, auch nochmal, um so ein bisschen die Erwartungshaltung an die nächsten Folgen zu schärfen. Wir werden natürlich versuchen, D&D für jeden von egal welcher Ebene irgendwie einsteigerfreundlich zu machen, also egal was für einen Wissensstand er vorher mitbringt. Aber es wird schon maßgeblich wahrscheinlich darum gehen, um die verschiedenen Schritte, wie man als Spieler sich dem Thema nähert. Das wird schon Kernelement sein. Weil für Spielleiter ist das ganze Thema so ein bisschen komplexer, muss man schon wirklich sagen. Und wenn man ehrlich ist, also ich kenne keine gegenteilige Geschichte. Also generell ist diese Historie oder diese, in Anführungszeichen, D&D-Karriere auch die, dass man halt als Spieler anfängt und dann als Spielleiter endet. Vor allem auch einfach.
Wenn man dran
Und
bleibt,
dann steigt
steigt
man
man.
auf und dann hängt man da auch fest. Das kann
So.
ich aus meiner Erfahrung auch sagen, weil Spieler und Leute, die neugierig darauf sind, gibt es immer genug und Spielleiter echt zu wenig. Und wenn man sich dann einmal dafür irgendwie, wenn man einmal diesen Kaninchenbau runtergekrabbelt ist, dann bleibt man dafür ewig stecken. Aber ich will das gar nicht schlecht reden, ich mache es sehr gerne und ich kann dafür auch nur sehr viel Werbung machen, muss ich echt sagen. Auch an dich, Christian.
Oder wenn man, ja, wenn man als Spieler schlau genug ist und sieht, wie viel Vorbereitung man als Spielleiter manchmal da reinsteckt, ist es manchmal schlauer, der Spieler zu bleiben.
In der Hinsicht mag das auf jeden Fall sein. Auf der anderen Seite kann ich nur sehr viel Werbung dafür machen, es einfach mal auszuprobieren als Spieler, weil es macht schon derbe viel Bock, so ein Abenteuer zu leiten und in gewisser Weise Gott zu spielen. Das muss man ja sagen. Die ganze Welt, die man da erschafft, erschafft man so für sich, und die Abenteurer und alles, was dort geschieht, denkt der Spielleiter sich weitestgehend aus. Aber ich denke mal was den Spielleiter angeht, werden wir vielleicht mal so ein, zwei Sonderfolgen machen, könnte ich mir vorstellen. Weil da geht es dann doch, also einfach mal so ein bisschen auf den Geschmack zu kommen und so ein bisschen den Ausblick darauf zu geben. Aber Stichwort Ausblick, um die ganze Sache noch so ein bisschen abzurunden. Also nachdem wir jetzt irgendwie in den nächsten Folgen so nochmal so unser das ganze Setup und Tools und Bücher und bla 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 erklären werden, werden wir euch dann tatsächlich so ein bisschen durch die ersten Schritte hin zu einem funktionierenden D&D-Spiel führen und dann auch recht zügig mit dem ganzen Prozess rund um die Erstellung eines eigenen spielbaren Charakters starten. Also tatsächlich eine der Funktionen, wo viele, viele D&D-Spieler auch einfach Nächte mit verbringen, weil sie es so geil finden. Und das kann ich vollkommen verstehen. Gerade hier unser Mentor, wenn man so will, Jan, ich glaube, der verbringt einfach alle zwei Abende damit, einfach sich irgendwelche D&D-Charaktere zu erstellen, weil es tatsächlich sehr viel Spaß machen kann. Ist nicht für jeden was, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Genau, und dann gehen wir so Schritt für Schritt durch die verschiedenen Bereiche des Charakters und was für Aspekte man da bedenken kann, und versuchen das möglichst unterhaltsam zu verpacken, sodass möglichst auch jeder sich traut, mit Freunden sowas einfach mal anzufangen. Denn ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir hier mitgeben möchten, dass man einfach mal machen muss. Und dann hat man dolle viel Spaß für eine lange Zeit.
Genau. Auch sehr nett vielleicht sogar für Leute, die neu in der Stadt sind und einfach Anschluss suchen.
Stimmt, stimmt.
Um ehrlich zu sein.
Stimmt. War das bei dir damals der Fall, dass du da...
Nee, tatsächlich nicht, aber ich kenne, glaube ich, einige, die da wirklich in dieser Gruppe dann, wo ich angefangen habe, so da reingerutscht sind, weil die schon länger irgendwie gespielt haben und dann logischerweise durch einen Umzug irgendwie ihre Gruppe dann verloren haben, in Anführungszeichen, und dann was Neues gesucht haben in der Hinsicht.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch hier wieder dieser Gemeinschaftsaspekt, der da bei Dungeons & Dragons auf jeden Fall sticht. Ja, eine andere Art des Ausblicks, auch eben schon mal kurz angedeutet. Wir kennen auch einfach, also zum einen durch unsere eigene Gruppe, in der wir spielen, aber auch durch andere Gruppen mittlerweile echt einige Leute, die auch gerade in verschiedenen Stadien des D&D-Lernens sind. Dementsprechend freue ich mich auch schon darauf, wenn wir hier irgendwann mal so die ersten, wenn wir hier so ein bisschen durchrotieren oder die andere Gäste einfach mal haben oder was auch immer, um verschiedene Eindrücke so zu sammeln, weil am Ende des Tages soll es ja einfach darum gehen, dass man an dem Lernprozess so ein bisschen teilnehmen kann, die jeder Spieler so ein bisschen hat. Mhm. Und da freue ich mich. Ich glaube, das wird eine gute Sause.
Ja, ich denke auch. Für all diejenigen, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben und
hoffentlich dabei einfach schon mal so ein Versprechen in die Zukunft. Wird halt einfach geil. Punkt. Und das ist jetzt auch einfach der Abschluss für Folge 0, oder?
Würde ich auch sagen, ja.
Geil.
Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich.